Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo beim Telestammtisch zur Besprechung des Disney Plus exklusiven Films Odessa, der seit dem 20. März 2025 beim Streamingdienst zu sehen ist. Ich bin der Stu, ich heiße eigentlich Sebastian und Johannes, weißt du, warum ich das gerade sage?
Kläre mich auf.
Okay, wir haben hier eine werte Kollegin, Lida mit Nachnamen Bach. Und ich dachte mir, eigentlich müsste sie jetzt auch hier mitmachen, weil hätten wir die perfekte Zusammensetzung aus Johannes, Sebastian, Bach. Boom.
Amazing.
Krass, oder?
Unglaublich.
Ja, das ist mal eine Einleitung, weißt du, das ist mal ein Start für einen Podcast. Das ist der Telestammtisch, das ist Qualität. Ich hoffe, ihr hattet Spaß oder werdet noch Spaß haben. Wir reden, wie gesagt, über Odessa. Der neue Film mit Stranger Things-Star Sadie Sink, außerdem noch dabei unter anderem Regina Hall, Mark Boone Jr. und Kelly MacDonald. Und es ist die neue Regiearbeit von Jeremy Jasper, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Johannes, ich muss dich eigentlich nicht fragen, weil ich weiß, du hast das gesehen, aber ich frage trotzdem, was hast du von Jeremy Jasper vorher gesehen?
Ich habe von Jeremy Jasper vorher noch gar nichts gesehen. Mir sagte der Name auch gar nichts. Ich habe jetzt aber tatsächlich, nachdem ich Odessa geguckt habe, wir sprechen jetzt vielleicht auch so ein bisschen das den kleinen Strich zwischen dem O und dem D, spreche ich einfach mal mit,
ja.
Habe ich zumindest in ein Musikvideo von seinem vorherigen Film Patty Cakes reingeguckt und das war ganz geckig auf jeden Fall, weil da so eine Lady aus New Jersey rappt und ich glaube, der Song heißt PDNG oder so, PBNG. Guckt den euch auf YouTube mal an, der bockt.
Ja, Patty Cakes ist ein Film, der schon seit Ewigkeit auf meiner Watchliste ist. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe aber nur Gutes gehört. Er gilt so ein bisschen als 8 Mile mit einer weiblichen Rapperin, die dazu auch nicht so ins Schönheitsideal reinpasst, gespielt von Danielle McDonald, die ich auch echt ganz toll finde, hat unter anderem auch in Skim mitgespielt, aber gut, ich schweife ab, wir reden über Odessa, und er wird als postapokalyptische Rockoper bezeichnet. Und Rockoper ist ja schon mal so ein Terminus, der macht mich schon mal neugierig, denn ich bin kein großer Musical-Fan, aber solche Sachen wie Tommy oder die Rocky Horror Picture Show finde ich dann doch durchaus interessant und auch sehr mitreißend und die gelten ja als Rockoper. Würdest du auch differenzieren zwischen Rockoper und Musical?
Also erstmal würde ich widersprechen, dass Odessa keine Rockoper ist, weil dafür ist mir viel zu wenig Rock in diesem Film, aber da können wir ja gleich nochmal drüber reden.
Ich lese hier nur vor, was hier von Disney steht. Also.
Ja. Es ist auf jeden Fall auch ein Musical, würde ich sagen, Odessa. Ich habe aber lustigerweise erst vor kurzem auf Mubi nochmal Repo the Genetic Opera angeguckt. Ja. Und den habe ich in meiner Teenie-Zeit unglaublich häufig geguckt und muss sagen, der ist ultra cheesy, er ist vielleicht schlecht gealtert, aber da hatte ich wieder extrem viel Spaß, weil das tatsächlich ein Goth-Rock-Opera ist und das bockt.
Ist, glaube ich, auch von den Machern von den Saw-Sequels, ne? Meine ich.
Genau, Darren Lynn Bousman hat keine Ahnung, wie viele und welche Saws gedreht, aber er hat welche gedreht.
Okay. Ja. Ihr müsst keine Angst haben, Odessa ist jetzt kein Film von irgendwelchen Saw-Machern. Das ist, wie gesagt, eine Rockoper oder Musical. Darüber können wir uns dann gerne vielleicht gleich streiten. Johannes, kannst du uns eben kurz erklären, Odessa, worum geht es?
Genau, es geht natürlich um Odessa und sie lebt auf einer Farm mit ihrer Mutter und nachdem ihre Mutter stirbt, begibt sie sich auf einen Roadtrip, weil ihr Vater ihr eine Gitarre ja indirekt vererbt hat und sie denkt, ja, sie möchte jetzt auch quasi als, ja, wie sagt man das denn, trampende Sängerin sich verdingen und in eine hoffnungsvolle Zukunft blicken und was dann passiert, ist auf jeden Fall weird.
Ja, das auf jeden Fall. Ich sage es nochmal, ich bin kein großer Fan des Musical-Genres. Das heißt jetzt nicht, dass ich Musicals kategorisch ausschließe. Es gibt auch Musicals, die ich mag. wichtig für mich bei einem Musical ist, dass die Musik mich irgendwie mitziehen muss. Das ist zum Beispiel bei Wicked nicht der Fall gewesen. Das ist einfach, das ist mir zu musicalmäßig, zu pompös, die Musik. Ich fand auch die Songs bei, und da wirst du mir vermutlich dann jetzt auch nicht Gegenwind geben, aber bei Emilia Perez, die Songs fand ich auch nicht besonders gut. Und beim neuen Schneewittchen sind die Songs auch alle nicht toll. Und jetzt kommt's. Ich finde die Songs bei Odessa richtig stark. Die haben mir wirklich Bock gemacht. Es sind keine Songs, wo ich jetzt sagen würde, die würde ich mir jetzt privat irgendwie auf meinem MP3-Player ziehen und damit durch die Stadt gehen. Aber es war seit langem mal wieder ein Musical, wo ich die Songs gesehen habe und nicht das Bedürfnis hatte, ich möchte es gerne vorspulen. Wie fandest du die Songs in Odessa?
Ich fand jetzt keinen Song scheiße. Ich fand einen richtig, richtig stark. Und zwar, ich habe extra nachgeguckt, Cursed Six Strings. Das ist der Song, den sie relativ am Anfang zusammen mit ihrer Mutter singt. Und den fand ich richtig, richtig toll. Den habe ich mir jetzt auch nach dem Film schon ein paar Mal angehört. Ansonsten, ich musste sehr tatsächlich an Like a Complete Unknown denken. Weil das ja sehr so Singer-Songwriter, gerade am Anfang, sie mit der Gitarre, ich fand, das hat schon so Folk-Vibes gehabt. Es wird am Ende oder später ja so ein bisschen rockiger, aber ich muss sagen, so richtig catchy fand ich die Songs dann leider nicht mehr. Also ich möchte gerade bei solchen Rocksongs möchte ich eigentlich, dass der Film mich auffordert aufzuspringen, dass ich mitsinge und irgendwie tanze, und das hat nicht so gut geklappt, aber ich fand die jetzt nicht schlecht.
Also jetzt Bock darauf zu tanzen hatte ich jetzt auch nicht, aber das habe ich selten, weil ich einfach ein unglaublich cooler Dude bin und coole Dudes tanzen einfach nicht. Aber ich fand die Songs halt wirklich, also zum einen toll inszeniert, sie klangen für mich auch sehr eingängig und schön, also ich habe die einfach gerne angehört, und sie wirkten halt mehr so ein bisschen, als ob das Songs sind, die es schon seit Jahren gab, die es auf irgendwelchen Rockalben halt gibt. Ein sogenanntes Jukebox-Musical ist, glaube ich, die passende Bezeichnung dafür. Und ich bin tatsächlich, glaube ich, mehr Anhänger von Jukebox-Musicals als wie von diesen originären Musicals. Was übrigens nicht heißen soll, dass ich die Musikeinlagen in Joker 2 toll fand. Das möchte ich hier nochmal klarstellen, bevor der Vorwurf jetzt kommt. Und vor allem fand ich, dass die Musik, egal ob sie jetzt mehr Ballade war oder mehr halt rockig, die hatte immer einen guten Zug. Also und sie, ich habe mir das einfach auch gerne nicht nur angehört, ich habe mir das auch wirklich sehr gerne angesehen. Ich hatte das Gefühl, dass der Jeremy Jasper, der Regisseur, da schon ein gutes Auge auch hatte, wie er die Songs inszeniert.
Ja, bin ich bei dir. Was ja interessant ist, anders als in anderen Musicals, beziehungsweise gibt es ja ganz viele unterschiedliche Variationen, aber häufig ist es ja so, dass quasi, ne, die Leute fangen an zu singen und erzählen dann halt im Gesungenen, was sie fühlen, und dann ist es aber ja nicht so, dass das quasi in der Welt passiert, sondern ist, die treten aus der Welt heraus, es wird gesungen und dann geht danach der Film quasi weiter. Hier ist es ja so, dass das so ein bisschen vermixt wird. Also man kann jetzt ganz Fachtermini sagen, das sind ja intradiegetische Songs. Also das sind ja Songs, die in dieser Welt tatsächlich passieren, weil sie ja tatsächlich mit der Gitarre singt, und dann kommt dazu quasi diese, ja sagen wir so ein bisschen Musikclip-mäßige Inszenierung, die das dann quasi da hinaushebt. Und das ist ja schon ganz interessant, weil, ne, nehmen wir andere Songs. Ich meine, bei Wicked ist es ja nicht so, dass die Leute quasi wissen, dass sie singen. So würde ich es zumindest interpretieren.
Ja, wie war der Fachbegriff nochmal, den du benutzt hast? Der klang spannend.
Intradiegetisch, also dass quasi Dinge, die in dieser erzählten Welt tatsächlich passieren.
Intradiegetisch, das klingt so ein bisschen wie aus einem Mary Poppins Song.
Ja, wäre vielleicht auch catchig, einen Song darüber zu machen. Also ich meine, wir können das vielleicht nochmal am Beispiel zeigen. Es gibt Songs, die intradiegetisch sind, wenn quasi im Film, wie bei zum Beispiel Shaun of the Dead, im Finale auf einmal der Queen-Song läuft, dann ist das ja intradiegetisch, weil der Song läuft in der Jukebox in dem Film. Wenn ein Soundtrack im Nachhinein drüber geballert wird, wie zum Beispiel das Hans Zimmer bei Dune macht, dann ist das nicht, weil das ja quasi das filmische Mittel ist, aber die Leute in der Welt im Film hören ja nicht diese Musik.
Ja. Ich hab mich verliehen in dieses Wort. Intradiegetisch. Boah, ich werde das so auf jeden Fall in die Headline bringen, dieses Podcast, kann ich jetzt schon sagen.
Bildungsauftrag erfüllt.
Yes. Weißt du, was mich am Film am meisten gestört hat?
Hau raus.
Ich sage direkt, der Film wird von mir nicht die Bestwertung bekommen. Aber ich war dann noch positiv überrascht, wie sehr er mir gefallen hat. Aber was mich wirklich angekotzt hat, ich finde, der Film hätte für mich auf einer großen Leinwand echt besser gewirkt. Der wirkt oder hat Bilder einfach, wo ich mir denke, ich habe jetzt keinen witzigen Fernseher, aber ich hätte das gerne auf einer richtig geilen Kinoanlage gehört und auch gerne gesehen. Und mich würde interessieren, findest du, dass er für dich Kino-Vibes hatte oder sagst du, nee, dass der direkt auf Disney Plus kommt, ist schon okay?
Jein, also erstmal muss man sagen, ich verstehe, warum er direkt auf Disney Plus kommt, weil der ist überhaupt nicht massenkompatibel und der wäre im Kino total gefloppt. Also wenn wäre der, würde der auch nur in so Nischenkinos laufen, also nicht mal in den größeren Programmkinos, wo so das gutbürgerliche Ü50-Publikum seine französischen Komödien guckt. Dafür ist das viel zu nischig. Also wenn müsste das in wirklich irgendwelchen Absteigen klingt so falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Also es gibt total Sinn, dass der nicht im Kinos kommt. Andererseits, das ist auf jeden Fall schon ein schräger Bilderrausch, der mal besser, mal weniger gut funktioniert, wo ich auch sagen würde, ja, auf einer großen Leinwand, wo es überhaupt keine Ablenkung gibt, kann das, glaube ich, schon sehr gut funktionieren. Das ist, glaube ich, das ist so ein Festivalfilm.
Ja, doch. Ja, also ich glaube halt nicht, dass die Leinwand den Film jetzt so viel besser macht, dass ich sage 5 von 5. Ne? Das auf gar keinen Fall. Aber es gab halt so viele Momente, wo ich mir dachte, ich glaube einfach, dass da fehlt die Größe der Leinwand einfach. Ich bin halt einfach dann zu sehr Kino-Enthusiast. Und ich gehe auch damit, ich kann verstehen, warum sie ihn direkt am Streaming auslagern. Das ist einfach ein Film, der irgendwie nirgendwo reinpasst. Ich glaube, für ein Arthouse-Publikum ist der sieht der einfach zu massenmarktmäßig aus. Für das große Blockbuster-Publikum ist der einfach zu abgespaced und zu eigen. Es ist schon ein sehr seltsamer Film, der halt nirgendwo so richtig reinpasst. Aber ich mag das. Also selbst wenn ich sage, der Film hat seine Schwächen und ist nicht perfekt, aber allein, dass er existiert, ist für mich schon ein Vorteil.
Auf jeden Fall. Ich finde am ehesten, ich musste zwischendrin so ein bisschen an I Saw the TV Glow denken.
Oh ja.
Nur, dass I Saw the TV Glow mehr Understatement macht. Also das hier ist offensiv schräger.
Ja, also ist ein schöner Vergleich, wobei ich würde auch sagen, bei I Saw the TV Glow, die ich ganz fantastisch fand, der geht halt emotional auch richtig rein. Also dass die letzten Minuten bei I Saw the TV Glow, die werde ich nie vergessen. Bei Odessa ist es halt so, der macht Spaß, der sieht gut aus, der hört sich auch gut an, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nach der Sichtung wirklich irgendwas mitnehmen werde davon.
Ja, dafür tritt er auch zu sehr auf der Stelle. Also ich finde schon, der hat auch so gewisse, ne, so subversive Elemente, wie da irgendwie, finde ich, so gewisse Schlechterrollen getauscht werden und auch was so die Optik angeht, aber irgendwie ist dann doch relativ klar, was hier so eine Underground-Rebellinnen-Story und mehr ist es dann halt auch nicht, ne?
Ja, also man muss ja da sagen, das haben wir, glaube ich, gar nicht richtig erwähnt, er spielt hier in so einer Postapokalypse. Und wenn du diese Postapokalypse weglassen würdest, wäre das auch ein sehr standardisierter Film. Also er nutzt schon wirklich jede Chance, um so ein bisschen was Besonderes zu integrieren, ne? Von den Figuren her, vom Setting her. Aber wenn du das mal alles so ein bisschen hinterfragst oder einfach mal runterdampfst, dann merkst du auch schon, richtig viel Fleisch an den Knochen ist an dem Film jetzt nicht. Aber ich find's jetzt nicht so wild.
Ja, ganz zynisch könnte man auch sagen, man hätte die Story von Odessa auch in den 70ern irgendwie spielen können, nach dem Motto, sie ist die rebellische Sängerin, die gegen so eine konservative Gesellschaft ankämpft oder auch in der aktuellen Zeit, weil es geht um so eine Medienkritik, die hätte man natürlich dann auch mit Social Media verbinden können. Das wäre auf jeden Fall möglich gewesen. So kann man halt viel mehr experimentieren, auch visuell und in den, ich meine, wir sehen das in den Kostümen, in den Looks, in dem ganzen Look des Films. Das ist halt bunt.
Ja, der Film ist wirklich bunt. Aber auf eine interessante Art und Weise bunt. Ich finde, dass der künstlerisch wirkt ja schon sehr aus einem Guss und sehr eigen und er hat was Genuines, finde ich.
Ja, was ich bemerkenswert fand, also der wird kein riesiges Budget gehabt haben. Dafür, finde ich, sieht der relativ gut aus. Auch wenn einem, glaube ich, immer bewusst ist nach dem Motto, man weiß schon, wo das endet, was sie da zeigen. Also die zeigen dann häufig doch eher kleinere Gassen, manchmal so abgewrackte Außenplätze, aber die werden dann doch relativ schön gemacht, was halt schräg ist, aber jetzt auch nicht so, dass man es nicht mehr kennt, sind so, ja, was sind das denn, so 80er, 90er Effekte, so Computer, diese Computerästhetik, die so, würde ich sagen, so in den 90ern, 2000ern aufkam, ne, die man auch schon in weiß ich nicht. Wenn man, ich habe das noch nicht gesehen, aber die neuen Filme von Harmony Korine, also hier von Edgelord Productions, Baby Invasion und Agro Drift, geht ja auch in so eine Richtung. Da kann man auf YouTube übrigens den Skate-Film von Edgelord gucken. Auch weirdes Ding, geht in so eine ähnliche Richtung.
Lass uns mal bitte über die Besetzung reden. Das ist jetzt keine Superstar-Ware, aber wie schon erwähnt, Sadie Sink kennt man aus Stranger Things oder The Whale oder den Fear Street-Film. Dann haben wir noch Calvin Harrison, Murray Bartlett, den kennt viele noch aus The Last of Us und Regina Hall. Das ist eine relativ solide Besetzung. Ich muss aber auch ganz klar sagen, ich finde für mich Calvin Harrison Jr., heißt der gute Mann, sticht sehr heraus, weil der, wenn der performt, dann hat das eine tolle Energie. Was ist für dich das Highlight in der Besetzung?
Er wird halt auch sehr hot inszeniert, ne? Also man merkt schon, dass er hier, also er arbeitet hier als Sexarbeiter und Sänger, würde ich sagen. Und die Leute stehen halt auf ihn und so inszeniert das auch der Film. Und er hat halt auch so eine richtige Energie, auch wenn man sagen muss, die Rolle ist halt schon irgendwie basic, sonst schon das, was man halt normalerweise irgendwie als so eine weibliche Figur halt kennt, die Sexarbeiterin, die irgendwie unterdrückt wird und gerettet werden muss. Nur, dass es halt diesmal ein Mann ist, der dann auf die Sängerin trifft, die quasi ihn befreien könnte vielleicht.
Ja, und die Sängerin ist Odessa, gespielt von Sadie Sink. Und ich finde, die Frau hat irgendwie auch so eine tolle Präsenz. Also egal, was ich mit ihr gucke, ich mag sie eigentlich immer. Selbst bei so Sachen wie The Whale, den ich halt problematisch finde, oder hier Billy Nobody, der einfach nur furchtbar war letztes Jahr. Also können wir heute gerne in unsere Besprechung rein. Aber sie hat eine Ausdruckskraft irgendwie. Die hat irgendwas. Und ich fand sie auch wirklich hier echt stark und habe mir das gerne angesehen und habe ihr auch abgenommen, dass sie jetzt in dieser postapokalyptischen Welt mit der Gitarre unterwegs ist und Songs singt. Kannst du dir vielleicht vorstellen, dass es da draußen Leute gibt, die damit Probleme haben, wenn halt eben die junge Dame aus Stranger Things, ich habe ihren Rollennamen nicht gerade parat, jetzt irgendwie in der postapokalyptischen Rockoper mitspielt?
Ja, bestimmt, aber ich meine, das ist auf jeden Fall im Vergleich zu, nehmen wir Millie Bobby Brown, die interessantere Rollenwahl, ne? Also ja. Kann man halt, ich meine, Millie Bobby Brown wählt das erfolgreichere aktuell, auch sie spielt natürlich auch eine, oder sie ist schon ja die Hauptrolle in Stranger Things, aber das ist natürlich interessanter, aber ich bin da ganz bei dir, ich finde auch Sadie Sink macht das super und die hat auch wieder so, auch wenn es ja irgendwie eine naive Rolle ist, muss man sagen, ist ja schon irgendwie auch ein bisschen doof, was sie da macht, aber hey, ich finde, sie hat immer so was Widerspenstiges, so ein bisschen Rotziges, was ja auch in Stranger Things auch drin ist in der Rolle.
Sie wirkt halt auch immer natürlich, also selbst jetzt bei Odessa, wo es ja du hast halt diese Rock-Attitüde, du hast diese bunten Farben, diese Postapokalypse, aber sie wirkt trotzdem authentisch. Also von allen Figuren, die komplett überzeichnet sind, wirkt sie noch so mit am lebendnahsten.
Definitiv, und es ist auch nicht so, nach dem Motto, wenn Catherine Heigl auf Rock machen würde, das würde ich ihr nicht abkaufen. Sadie Sink kaufe ich's ab.
Jetzt hast du mich zum Nachdenken gebracht. Was macht eigentlich Catherine Heigl?
Ja, ich glaube, die hat das Schicksal, was viele sehr normschöne Schauspielerinnen haben, die vielleicht jetzt nicht übermäßig für ihre Leistungen präsent sind. Die werden irgendwann für das Business zu alt, ne?
Hey, okay, dann sollten wir nicht verraten, wie alt wir beide sind, damit die Leute immer noch glauben, dass wir 21 sind, zusammengerechnet.
Wir haben ja Glück, dass wir Männer sind.
Stimmt, stimmt. Leute, der Johannes und ich, wir sind Männer. Wie heißt das Wort noch gleich?
Du kannst theoretisch auch nur diegetisch sagen.
Nein, ich möchte das ganze Wort haben. Dieses ganze intradigetisch, oder?
Ja, sehr gut, sehr gut.
Gut, dann habe ich es mir richtig aufgeschrieben. Das Problem ist, ich kann meine eigene Schrift gerade nicht lesen, weil ich das Wort, ich bin so, ganz ehrlich, Johannes, ich bin verliebt in dieses Wort, ganz ehrlich.
Ah, schön.
Also,
schön.
Selbst wenn dieser Podcast von niemandem gehört wird, für mich hat es sich gelohnt.
Nice. Dass ich dir sowas noch hier so beibringen kann und das, obwohl du älter bist und viel mehr Filme geguckt hast als ich.
Ja, ich habe viel mehr Filme geguckt als du und bin älter und schöner und reifer, aber das heißt ja nicht, dass du mir ja auch was beibringen kannst, ne?
Sehr gut, sehr gut.
Das muss man sagen. Johannes, hast du noch irgendetwas, was du zu Odessa loswerden möchtest, außer dein Fazit?
Nee, ist halt auch so, haben wir im Vorgespräch auch so ein bisschen, das ist halt sehr schräg und man will, man kann irgendwie über viel reden, aber dann auch doch irgendwie über nicht so viel.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Film, wo ich sagen würde, es ist schwer, den zu beschreiben, aber es lohnt sich definitiv mal reinzugucken.
Ja.
So ein bisschen über den Telestammtisch.
Na, da sind wir doch relativ, glaube ich, üblich, was so gewiss, das müssen wir vielleicht noch mehr machen. Also wir müssen vielleicht noch mehr experimentieren, auch in unserer Form. Also wir hätten jetzt quasi auch mit einer Gitarre hier sitzen können und den ganzen Podcast singen können.
Ich kann keine Gitarre spielen, ich bin allgemein sehr unmusikalisch und das würde dich vielleicht jetzt schockieren, ich habe auch keine besonders schöne oder einprägsame Gesangsstimme. Das habe ich auch nicht.
Aber das hatte Bob Dylan auch nicht und er hat es auch geschafft.
Ja, aber ich meine gut, Greenwich Village in den 60er Jahren war ja, ist das quasi das gleiche wie Postapokalypse, oder?
Das lassen wir so stehen.
Das lassen wir so stehen, okay, gut, dann pass auf. Fazitzeit, weil alles nach Fazit schreit. Bitte, Johannes, dein Fazit zu Odessa.
Der ist interessant, um erstmal ganz irgendwie neutral zu bleiben. Ich finde, man kann sich den angucken, wenn man wirklich was anderes mal haben möchte. Ich finde gut, dass der auf Disney Plus ist, einerseits, weil dadurch können ihn viele Leute gucken. Andererseits muss man sagen, der wird ja gnadenlos untergehen, weil der halt wieder geshadowdroppt wurde, wie das alle Streaming-Dienste irgendwie meisterhaft perfektioniert haben. Der wird wahrscheinlich wie so andere Produktionen wie Nightbitch, der wahrscheinlich auch trotz Starbesetzung relativ untergegangen ist. Ich war nicht super glücklich, aber ich war auf jeden Fall fasziniert, was ich da sehe und ich bereue es nicht, den gesehen zu haben. Ich finde gut, dass ich den geguckt habe. Das ist auch das Schöne, glaube ich, hier in unserem Podcast, wenn man, also ne, dadurch, dass ich jetzt hier im Team dabei bin, jetzt übrigens seit über einem Jahr, gucke ich, glaube ich, auch Filme, die ich vorher nicht geguckt hätte. Und ich denke, Odessa wäre so ein Film gewesen. Sonst hätte ich ihn gesehen und hätte ihn wahrscheinlich auf die Watchlist gepackt. Aber es gibt so viele Filme, die man auf die Watchlist packt und irgendwann vergisst. Also guckt ihn euch an und dann guckt, was es mit euch macht.
Okay, pass auf, Johannes, wenn du wirklich jetzt schon ein Jahr dabei bist, dann, ich singe nicht gerne, aber für dich mache ich eine Ausnahme. For he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow. Weiter kann ich den Text nicht. Herzlichen Glückwunsch. Freut mich sehr. Danke. War ein sehr schönes Jahr mit dir. Schade, dass du jetzt gehen musst. Ja. Okay, mein Fazit ist, ich finde den nicht super toll. Ich finde den vielleicht auch nicht richtig gut, aber ich finde den interessant genug, um die Sichtung nicht zu bereuen. Der hat einen tollen Look, der hat tolle Musik, der hat eine tolle Hauptdarstellerin. Ich habe sowas in der Art noch nicht so häufig gesehen. Ich hätte ihn gerne auf einer Leinwand gesehen. Ich glaube, dann hätte der mich richtig abgeholt. So auf Disney Plus war es jetzt keine vergeudete Zeit. Ich sehe es genau wie du. Dieser Shadow Drop, der Film wird halt einfach vergessen werden. Das ist leider so. Aber dafür gibt es den Telestammtisch, dass ihr dann wisst, hey, da gibt es einen interessanten Film auf Disney Plus seit dem 20. März 2025. Und ja, um es in Letterbox-Sprache auszudrücken, übrigens in den Shownotes findet ihr die Links zu Johannes und meinem Letterbox-Account, also getrennt, wir haben keinen gemeinsamen, ich glaube, das käme nicht gut. Ich würde eben, also Odessa würde ich, glaube ich, drei von fünf Punkten würde ich ihm geben. Wie wär's da bei dir?
Ja, ich gebe ja auf Letterboxd keine Punkte mehr und bin darüber sehr glücklich, gerade auch was solche Filme angeht, weil ich es schwierig finde.
Jetzt geht das wieder los. Ja, okay, du gibst keine Punkte, haben wir abgehakt. Sehr
schön. Ja, ich meine, sonst, ich glaube, es gibt immer diese Verlegenheits 2,5, weil man immer denkt so, wie ordnest du es ein und dann habe ich gedacht, lass es einfach, weil im Zweifel gibt man ein Herz oder nicht. Hier muss ich jetzt sagen, ich würde es kein Herz geben, aber Cursed Six Strings werde ich mir noch ein paar Mal anhören, auf jeden Fall.
Okay. Das werde ich nicht tun, weil, wie gesagt, ich bin nicht so der Musical-Freund, aber die Songs waren gut. Ich werde mir auch diesen Podcast nicht öfters anhören, weil, warum sollte ich das tun? Ich weiß, dass ich eine tolle Stimme habe und wobei, wenn ich mir den Podcast nochmal anhören würde, dann wegen dieses einem Wort. Johannes, noch einmal bitte.
Intradiegetisch.
Oh, sexy. Ein sexy Wort. Ein sexy Wort. Wirklich toll. Gut, das war unsere Besprechung zu Odessa Intrigetisch. Ich bin Stu, das war Johannes. In den Shownotes findet ihr den Link zu unseren Letterboxd-Accounts. Da könnt ihr sehen, was wir sonst noch so geguckt haben. Einige von uns, wie gesagt, bewerten. Andere sind feige und tun es nicht. jedem das seine. Und außerdem möchten wir auch darauf hinweisen, wenn ihr diesen Podcast auf Spotify hört, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr dort kommentiert und uns eine positive Bewertung gebt. Warum? Weil wir es verdient haben. Es ist halt einfach so. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Filme gucken. Ob es jetzt bei Disney Plus, Netflix oder im Kino ist, ist mir egal. Hauptsache, ihr habt Spaß und eine gute Zeit. Ich sage Tschüss und Johannes, das letzte Wort gebührt dir.
Du musst natürlich eigentlich die Call to Action noch mit was verbinden. Nach dem Motto, wenn wir so und so viele Likes bekommen, dann machen wir eine Musical-Folge, wo wir singen. Ich kann die Like-Zahl nicht bestimmen. Das müssen wir irgendwie nochmal machen. Aber wenn wir eine gewisse Zahl erreichen, machen wir das.
Okay, wenn wir 0,4% mehr Likes haben als zu der Zeit, in der Johannes noch nicht da war, dann machen wir zu 5% eine Musical-Folge.
Gut, dass ich nicht so gut in Mathe war und weiß jetzt nicht, was das bedeutet.
Ich habe auch keine Ahnung, ich habe einfach nur Zahlen um mich hergeworfen. Ich hatte in Mathe immer eine 6. Aber ich weiß jetzt, was intridergetisch heißt.
Sehr schön. Dein Mathelehrer oder Lehrerin wäre stolz auf dich.
Nee, die soll bitte in der Hölle schmoren.
Ciao.
Ciao.